Sie hören im Rahmen der Podcast-Reihe der Pädagogischen Hochschule Wien eine Aufzeichnung der Fishbowl-Diskussion im Rahmen der Tagung Ganzheitlich kreative Lernkultur am 22. November 2011.
Ja, einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen zu unserer Fishbowl-Diskussion zum Thema, wie wollen wir uns bilden. Ich begrüße herzlich hier am Tisch Dr. Alfred Fischl. Sie sind Leiter der Stabsstelle für Kunst- und Kulturarbeit im BMUKK. Frau Regierungsrätin Regina Grubich-Müller, Bezirksschulinspektorin in Wien und im Referat für Schulentwicklung und Schulversuche.
Leiterin
des Referats. Genau. Ja. Martin Siegmund kennen Sie bereits, die meisten von Ihnen zumindest. Martin Siegmund ist gelernter Musikpädagoge, Berater und Trainer und Lehrbeauftragter an mehreren Universitäten. Herzlich willkommen und danke, dass Sie sich beteiligen an dieser Diskussion. Das ist eine Fishbowl-Diskussion, das heißt, Sie sehen hier zwei leere Sessel und nach der ersten Runde, ich werde es dann extra auch noch einmal ansprechen, haben Sie die Möglichkeit, auch aus dem Publikum sich einfach herzusetzen und mitzureden. Die Bitte ist nur, dass Sie nicht einfach sitzen bleiben dann, sondern dass Sie Ihren Kommentar abgeben, Ihre Frage stellen, auch warten, bis Sie vielleicht dann auch eine Antwort bekommen haben, aber dann auch wieder auf Ihren Platz gehen, damit andere auch die Möglichkeit haben, einzusteigen in die Diskussion. Ja, die erste Runde ist aber da am runden Tisch. Und Ausgangspunkt dieser ganzen Veranstaltung ist der Erlass zur ganzheitlich kreativen Lernkultur. Und wir werden wahrscheinlich noch die Gelegenheit haben, jetzt eine Zeit lang auch darüber zu reden, was sich verändern soll. Tatsächlich ist ja in diesem Erlass, sind etliche Anhaltspunkte und Anregungen enthalten, was sich optimalerweise verändern könnte. Zu Beginn würde ich trotzdem gerne an Sie die Frage stellen, wenn Sie ganz spontan drei Punkte nennen sollten, die sich nicht ändern sollen. Was soll auf jeden Fall bleiben, auch wenn dieser Erlass umgesetzt wird? Bitte, Herr Dr. Fischl.
Bleiben. Bleiben soll ja im Schulbereich sehr vieles, was mit Qualität zu tun hat. Und wir, ich versuche es einmal persönlich zu sehen, wir erhoffen uns natürlich, dass die Dinge, die das Engagement betreffen, bleiben, denn das hängt immer auch von dem ab, was Lehrer authentisch treiben und vertreten können. Dann, was bleiben muss, aus meiner Sicht vordergründig, ist einmal, dass auch nicht direkt verwertbare Bildungsinhalte einen wesentlichen Platz einnehmen, auch darauf immer Bezug. Und was bleiben sollte, ist das Bilden von Brücken, Übergängen und Zusammenhängen, vor allem jetzt immer in den Köpfen der Kinder und Jugendlichen.
Ja, vielen Dank, Frau Grubich-Müller.
Was bleiben sollte, ich hoffe, es wird unterstützt werden, dass es den gibt, weil ich würde befürchten, dass manches verloren geht in der jetzigen Zeit, die ich momentan als sehr output-orientiert erlebe. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass dieser Erlass dazu beiträgt, dass es dabei bleibt, dass in den Schulen auch Platz ist für andere Fächer als Deutsch, Lesen und Mathematik, die sogenannten Trägerfächer und deren Überprüfung, sondern dass eben auch bleibt Platz für Kreativität, Platz für Ausleben von Dingen, weil ich glaube, dass manche Dinge einfach Voraussetzungen sind, um überhaupt im Kopf frei zu werden für Deutsch, Englisch und Mathematik. Also bleiben sollte auch die Freude der Lehrerinnen, was Neues zu tun und sich auch auf Schulversuche und Schulentwicklung einzulassen. Und bleiben sollte auf jeden Fall für die Kinder der Platz, Schule ganz anders erleben zu dürfen, als nur am Platz zu sitzen und schreiben und lesen und rechnen zu müssen.
Dankeschön. Herr Sigmund, aus Ihrer praktischen Arbeit, was sollte bleiben?
Ja, ich glaube, gestern mit Kunst der Stunde haben wir ein klares Statement gesetzt in Richtung des Erlasses, was aber wohl auch bleiben soll in einer Schule, die dann vielleicht völlig einer Projektkultur und Teamkultur sozusagen in einer eingebunden ist, sollte immer noch die Möglichkeit, qualitativ hochwertige, kontinuierliche Kursarbeit auch zu machen, ist für manche Dinge notwendig. Ich weiß nicht, aus meinem Bereich Musik, also ein Musikinstrument lernen kann man nicht in einem Projekt, das sollte man vielleicht in kontinuierlicher Arbeit. Und etwas, was sozusagen jetzt da auch ganz, ganz damit natürlich in Frage gestellt ist und einmal vom Zentrum verdrängt, aber was auch weiterhin Qualität haben kann, ist ein guter Lehrervortrag. Abseits natürlich einer ganzheitlich kreativen Lernkultur.
Ja, vielen Dank. Wenn Sie eben jetzt ein bisschen in die Zukunft denken und diesen Erlass umgesetzt sehen, was wäre dann anders? Wie kann man sich dann Unterricht vorstellen, wenn das wirklich in den Schulen umgesetzt wird? Ein paar Bilder. Wie würde es dort ausschauen?
Darf ich gleich?
Bitte.
Dann würde es keinen Unterricht im klassischen Sinn mehr geben, sondern dann wäre Schule ein Ort des gemeinsamen Lernens, wo Schülerinnen zu einem ganz großen, Schülerinnen mit Binnen-I großen, zu einem ganz großen Maß mitentscheiden und mitgestalten könnten, was, wie und woran sie lernen möchten. Dann wäre Platz in Schulen für auch am Nachmittag oder in unterrichtsfreien Phasen das Haus zu nützen mit all Dingen, die da sind. Dann wären LehrerInnen LernbegleiterInnen. Dann gäbe es keine Fehler mehr, die man machen muss und vor denen man sich fürchten muss. Dann gäbe es kein Scheitern mehr. Und ich könnte jetzt noch ganz viel aufzählen, aber ich mag den anderen auch noch Platz lassen.
Ja.
Ich kann dem wahnsinnig viel abgewinnen und würde dem dazu stellen wollen, die Lernkultur, die in den Schulen gepflogen werden muss, die muss sich hinkünftig ein bisschen mehr in eine Öffnungssituation begeben, wo ein Lernsetting der Unterstützung da ist, dass Schüler nicht nur mitbestimmen, sondern auch selber durchgestalten, verantworten, mitorganisieren. Und das ist natürlich schon ein bisschen ein anderes Ding. Und ich wollte sagen, dass, also ich habe da ein bisschen eine kritische Einschätzung, auch so ein Erlass ist ja nicht wichtig. Ich meine, im Grunde genommen kann ich dem nicht sehr gut nachempfinden, dass man das irgendwo in ein Zentrum setzt, denn der macht ja nichts neu. Die Dinge sind ja alle schon auf dem Weg gewesen, die sind ja nur als ein Backing von engagierten Leuten zusammengefasst worden. Und da sollte ja auch man sich nicht irgendwie der Illusion hingeben, dass das, was in manchen Bereichen verwirklicht worden ist, nicht viel Energie kostet für die Beteiligten und dass man das nicht auch etwas mehr im System unterstützen könnte. Und das ist ja eine der Funktionen, die das mitbetreiben soll, denn wenn das Lernen im Allgemeinen eine offenere Situation benötigt, dann kann also dieses geschlossene Tür zu und da nicht mehr so inszeniert werden, wie halt Schule als ein sehr oft als ein Output von ehemaligen Militärapparaten heute immer noch durchgeführt wird. Und daher ein viel stärkeres Eingehen benötigt auf die Situation und die Anknüpfungspunkte des Erfahrungslernens von Jugendlichen selber.
Aber jetzt ist es doch so, wenn Sie sagen, ein anderes Lernsetting, dass Lehrer und Lehrerinnen nach wie vor zu einem großen Teil in die Richtung ausgebildet werden als Experten und Expertinnen und als Wissensvermittler. Ja, also so nach dem Motto, ich kann Kindern beibringen, etwas, was sie dann auch können. Es ist noch immer ein Schwerpunkt in der Ausbildung. Wie kann das gehen? Was brauchen Lehrer und Lehrerinnen, um solche Lernsettings schaffen zu können? Und woher können sie sich dieses Know-how holen? Es ist eine andere Art von Unterricht. Ja, Sie haben gesagt, diese Art von Unterricht gibt es dann gar nicht mehr. Es ist ein anderes Setting, für das man auch andere Qualifikationen braucht.
Ja, aber wenn ich das so spontan sagen darf, Lehrer und Lehrerinnen sind ja nicht Experten in der Palette von, was sie Würmerordnungen bis zu geografischen Klimaverhältnissen, sondern sie sind, wenn das stimmt, Experten und Expertinnen für Lernprozesse und für die Unterstützung von dem, was also Lernen bedingt und fördert. Und in diesem Bereich unterscheiden sich natürlich diese wechselseitigen Beziehungen zwischen Inhalt und Form, nicht nur der Vermittlung, sondern des Eingehens und Unterstützens, des Selbstentdeckens, des sich aneignen Könnens durch Jugendliche, sehr wesentlich von dem, dass Experten draußen, was ich, Klimatologen oder so etwas, nicht die Vermittlungsprozesse ins Zentrum stellen, sondern sich einfach in den Sachbereichen alleine auskennen. Und das ist ja auch ein Problem, das sich immer wieder in den Ausbildungssituationen tradierterweise gestellt hat und wo man heute viel stärker, auch auf den Universitäten muss man sagen, sogar dort, viel stärker eingeht auf die didaktische Komponente, auf die Kompetenz von Lehrerinnen im Berufsfeld, die natürlich auch in den Ausprägungen, muss man ja sagen, heute eine ziemliche Palette von Möglichkeiten aufmacht, in die sich Lehrer und Lehrerinnen ja auch erst spezialisieren, weil sie nicht nur das Unterrichten managen, sondern auch Prozesse an den Schulen selbst gleich mit anleiten und gestalten, weil heute diese Lehr- und Lernprozesse selbstverständlich auch im Team ablaufen sollen, mögen, tendenziell werden. Das ist natürlich alles in Entwicklung begriffen und geht nicht von heute auf morgen, wie wir wissen.
Ja, ich würde das vielleicht auch ergänzen wollen, weil ich mir denke, wenn es eben darum geht, dass LehrerInnen Prozessbegleiterinnen sind, wenn ich denke, das ist nicht neu, hat der Herr Dr. Fischl gesagt, stimmt, wir haben in den 80er Jahren ein hohes Maß an Projektunterricht gehabt, es hat im BI für Wien ein eigenes Projektzentrum gegeben, wo das gelebt wurde, an manchen Standorten gelebt wurde. Es ist ein bisschen in Vergessenheit geraten und ich glaube, momentan sind LehrerInnen in einem bestimmten Dilemma, weil zum einen wird gerade heute ganz, ganz stark von LehrerInnen und von Schule auch wieder erwartet, die Grundkompetenzen. Wir haben Lesen, Schreiben, Mathematik, wir haben die ganzen Bildungsstandards zu erfüllen und da gibt es Zentralmaturen, sind in der Luft und sonst was. Also es ist schon jetzt, glaube ich, seit langem zum ersten Mal die Schule auch unter Kontrolle. Zum ersten Mal gibt es Datas, wie Kinder lesen können, gibt es Datas vom BIFI, von Bildungsstandards und so weiter. Also ist dieser Anspruch, es muss auch eine Wissensgesellschaft da sein und zum anderen will ich das erfüllen. Und ich glaube, das ist jetzt die große, ganz große Herausforderung einer modernen Schule, die zum einen wirklich Kinder und Schülerinnen fit macht für Beruf, aber auch für Leben. Und wenn ich sage, ich würde Schülerinnen reduzieren auf einen Fachbereich, an Mathematiker, an Germanisten oder so, dann wird das nicht gehen, weil es im normalen Leben, wir reduzieren einander auch nicht auf einen bestimmten Fachbereich, sondern wir sehen und erleben und lernen im außerschulischen Lernen ja auch ganzheitlich. Und ich glaube, das wird jetzt die Herausforderung sein. Schule ist nicht ein Ort, wo man eh nur ein bisschen umeinander spülen und die Kuschelpädagogik betreiben, was ja lang speziell für die Volksschule ein Vorwurf war, sondern nein, Schule ist ein Ort, wo man sehr wohl fit gemacht wird fürs Leben, aber es ist auch ein Ort, wo man überhaupt lernen lernt. und nicht die Kultur des Lernens überhaupt vermittelt kriegt und nicht wie eigne ich mir ganz schnell Wissen an und lerne für eine Prüfung, indem ich das dann wieder abhaken kann und eigentlich habe ich nichts fürs Leben mitgenommen, außer gelernt, welcher Lerntyp ich bin und wie schnell ich will, wie viele Seiten Geschichte auswendig lernen kann. Also das würde ich für mich wollen, dass Schule zunehmend wirklich fit für Lernen macht.
Herr Sigmund, wie sehen Sie das aus Ihrer praktischen Arbeit, wie dieses Spannungsfeld zu bewältigen ist?
Na, zudem noch möchte ich da unterstützend dazu sagen, also man sollte sich da sehr wehren, gerade wenn jetzt mit diesem Druck dass der Kompetenzen, der Standards, der Zentralmatura oder so dahergekommen wird, als Gegenargument gegen eine ganzheitlich kreative Lernkultur, muss ich immer sagen, wenn man also höhere Ansprüche hinsichtlich der Lernziele hat, verstehe ich nicht, warum muss ich dann auf, wie wir alle wissen, nachweislich schlechtere Lernmethoden und Lernbedingungen versteift. Ja, wenn man sagt, na, das können wir jetzt nicht riskieren, weil wir müssen ja irgendwie solche Ziele erreichen. Das ist ja immer das Argument dafür, nicht so wieder für konventionellen Unterricht auf die sichere Seite zu gehen. Aber was ich gebe mich ja nochmal der Illusion hin, dass der Erlass sozusagen voll flächendeckend umgesetzt ist in Schulen. Und da muss man sich sozusagen dann eigentlich fragen, auch was ist dann, wo sind die Dinge, die ja viele Kolleginnen und Kollegen, die jetzt so arbeiten eigentlich, genau so arbeiten, das eben da eingeflossen ist, wo ecken die an, wo haben die Schwierigkeiten dann eigentlich? Und die haben ja immer am System irgendwo Schwierigkeiten. Ja? Die machen das ja nicht, weil es so leicht geht in der Schule, sondern machen trotzdem es oft schwierig ist. Und da glaube ich, eine der ersten Sachen wird sein müssen, dass man das Notensystem abschafft, weil das ist damit nicht vereinbar. Das ist einfach nur ein Klotz am Bein. Es trägt nichts, aber gar nichts bei. Und die erste wirklich wissenschaftlich seriöse und objektive Abtestung unseres Notensystems, das war die PISA-Studie, was auch immer man über PISA sagen will, ja, aber sie ist wissenschaftlich wirklich seriös, ja, hat ergeben, dass das Notensystem also vollkommen aussagelos ist und keinerlei sinnvolle Einordnungskriterien bietet, außer dass sozusagen Menschen nach ihrer Herkunft abgestempelt werden. Nicht? Wenn ja eh viele wissen, nicht, das ist die berühmte Geschichte, dass 20% der Schülerinnen und Schüler, die in der AHS mit sehr gut in einem Fach abgeschnitten haben, auf der gleichen Schulstufe in die gleiche Leistung gebracht haben, wie ungefähr 20% der Schüler, die in der Hauptschule im zweiten Leistungsgruppe mit genügend abgeschnitten haben, haben objektiv gemessen die gleiche Leistung. Aber Notensystem ist, glaube ich, etwas, wo sehr viele Lehrer, die so arbeiten, einfach Schwierigkeiten haben. Und das andere ist vielleicht, dass man auch äußere Rahmenbedingungen schafft, dass Teamarbeit in der Schule voll integriert ist. Das heißt, es gibt ein Problem mit Konferenzzimmern, es gibt ein Problem mit einem Dienstrecht, in dem Teamarbeit nicht vorkommt und so weiter.
Ich darf Sie einladen, auch mitzudiskutieren. Wenn Sie einsteigen wollen, nehmen Sie bitte einfach Platz.
Dafür zu dem Notensystem, also nicht, weil ich jetzt das Notensystem zu verteidigen gedenke, als System, sondern weil die Anforderung an das, was wir derzeit als Leistungsbewertungskriterium haben, ja nicht nur gesellschaftliche Chancen zuteilt und dass das eine Anforderung ist, ob die Schwierigkeiten der Lehrer sind vielleicht nicht so groß mit den Noten, eher die der Schüler, glaube ich, aber möglicherweise, wenn das eine Forderung ist, es selbstverständlich der Gesellschaft, die ja erwartet eine Zuteilungsfunktion und eine Bewertungsfunktion von der Schule, auch wenn das den Lehrern oft nicht passt und auch wenn das System der Bewertungskriterien ein nicht ganz passendes und Ding ist, hat es eine für viele Leute einen scheinbar wichtigen Aussagewert, den wir jetzt nicht außer Acht lassen können. Wir können nur sagen, wir sollten im Bewerten von dem, was dort gearbeitet wird, viel passendere Zusätze anbringen. viel mehr Rückmeldungen den Schülern geben, was ihre Arbeit wirklich gebracht hat, wo sie weitergekommen sind, wo sie anknüpfen können. Und das tun ja auch viele. Und weil sonst kommt sowas wie ein Notensystem, das sich halt einführen ließ, sehr gut, so drüber, als ob wir das von heute auf morgen ganz utopistisch weglassen könnten. So etwas wie Leistungsbewertung in adäquaterer Form in Entwicklungsprozesse hineinzubringen, wäre schon eine Perspektive, an der man arbeiten muss. Noch dazu, wo das ja in manchen Bereichen nicht eine Unterstützung der Selektionsfunktion von Schule bedingt. Also es wird niemand in manchen Bereichen, sagt man nicht, naja, da fällt ja keiner durch, das macht uns nichts aus. Da sind Leistungen in sich wesentlich in der Sache begründet und in sozialen Zusammenhängen. Und diese Rückmeldungen, die verdienen Schüler natürlich. Die würde man nicht unbedingt wegwünschen.
Ohne jetzt eine Notendiskussion weiterzuführen, aber ich muss schon noch was dazu sagen, weil Noten vergeben Berechtigungen. Ja. Also Berechtigungen knüpfen sich an die Vergabe von Noten. Und das hat jetzt viel damit zu tun, welche Chancen man nach der Sekundarstufe 1 hat im weiteren Berufsleben, beziehungsweise auch im Ausbildungsleben. Das beginnt aber noch viel früher und das ist ganz krass, das beginnt in der Volksschule. Mit welchen Noten werden Kinder in der 4. Klasse bekommen, um eine AHS-Berechtigung zu haben? Und wenn LehrerInnen in der Volksschule ab der 3. Klasse darum kämpfen müssen, welche Noten sie vergeben, und das muss dann halt so und so viel sehr gut, und sonst kriegt das Kind gar keinen Platz in einer. Ich rede jetzt von Wien. Nur vom Ballungsraum Wien. Ich maße mir jetzt kein Urteil an, wie das in anderen Bundesländern wäre. In Wien ist es so, wo wir eine ganz hohe Übertrittsrate haben von der Volksschule in eine AHS. Das stimmt mich auch bedenklich. Und dann beim letzten Lesetest sieht das Kompetenzstufen 1 Kinder, und das ist die schlechteste Kompetenz, nicht umgekehrt, die schlechteste Lesekompetenz, dann durchaus auch mit sehr gut beurteilt wurden. Warum? Und mich stimmt aber auch merkwürdig, dass Noten eigentlich für Kinder, die am unteren Rand sind, eine Bedrohung sind, die von einer nicht genügend bedroht werden, die ganze Schulstufen wiederholen müssen wegen 2 Gegenständen, in denen sie gescheitert sind. Und Noten bringen nach oben auch nichts, weil sie verstärken nicht, wenn ein Schüler, eine Schülerin ausgezeichnete Leistungen hat, dann reicht es, wenn er sehr gut hat. Was soll ich dann in einem Bereich noch mehr machen, weil was Besseres als ein sehr gut gibt es nicht. Also Noten fördern jetzt auch nicht die Lust aufs Lernen. Die Lust aufs Lernen kann man ganz anders fördern, indem man ganz andere Rückmeldungen bekommen würde, die sicherlich nicht in 5 Ziffern Noten ausdrückbar sind.
Also ich würde gerne kurz eine Hypothese auch in den Raum stellen, nämlich im Hinblick darauf, wie viel Freiraum Lehrer und Lehrerinnen Kindern geben können, um sich selbst zu entwickeln. Ja, also, und das hängt mit der Notendiskussion ein bisschen zusammen. Es gibt ja genügend Lehrer und Lehrerinnen, die die Noten nicht abschaffen wollen, weil sie sie auch einsetzen. Ja, und die Frage ist für mich, oder auch in der Schulentwicklung oft, diese Fragestellung, wie viel Platz, und es war heute auch Thema bei dem Becher Kutscher, ja, wie viel Freiheit halten wir aus, oder wie viel Freiheit halten Lehrer aus, dass Kinder haben? Ja, wie eigenständig dürfen Kinder sein, so dass es für die Lehrer auch noch verkraftbar ist? Ja, also was ist die Sorge dahinter, wenn Kinder auf einmal eigenständig werden? Und das, also meine Hypothese wäre, dass das nicht so selbstverständlich ist, dass alle Lehrer und Lehrerinnen das als ein Ziel sehen, dass alle Kinder eigenständig sind.
Ich glaube, LehrerInnen, um das erfüllen zu können, brauchen eine ganz, ganz große Selbstsicherheit in ganz vielen Bereichen. Jetzt auch im Sinne von Entwicklungslogik und auch das Vertrauen darauf, dass Kinder prinzipiell lernen wollen. Menschen wollen lernen. Es ist ja nicht so, dass man nicht lernen möchte. Schule verdirbt vielleicht manchen die Lust am Lernen. Aber bevor Kinder in die Schule kommen, haben die schon ganz viel gelernt. Weil die haben freiwillig gelernt, wie man aufrecht geht. Und das ist ja ziemliche Arbeit. Die haben freiwillig gelernt, wie man sprechen lernt. Das ist auch nicht ganz ein einfacher Prozess. Also die haben ja schon ganz viel gelernt. Und dann kommt Schule und bringt Lernen in eine ganz komische, eigenartige Bahn. Und heute bei diesem Kochen haben die beiden Kolleginnen ganz liebe drei Geschichten erzählt, warum sich Kinder wie auf Schule vorbereiten oder nicht. Ja? Und dass ein Kind im Sommer, das im Herbst eingeschult wird, ruhig sitzen übt, weil das ein Kriterium der Schule ist, ist eigentlich wirklich bedenklich. Und daher denke ich mir, müsste man als Lehrer, das wäre für mich so eine, von der vorigen Frage eigentlich, welche Fähigkeiten oder welche Kompetenzen müssten Lehrerinnen künftig haben? Ganz hohe im Sinn von, was kann ich Kindern wann zutrauen und in welcher Entwicklungslogik befinden sie sich gerade und wann werden die frei werden für den nächsten Lernschritt und was muss ich denen mitgeben, dass sie den auch vollziehen können. Und dann, glaube ich, kann man ganz viel Freiheiten lassen.
Ja, ich begrüße unseren ersten Gast hier in der Runde. Bitte sehr, vielleicht sagen Sie kurz, wer Sie sind oder in welchem Zusammenhang.
Okay, also ich unterrichte ein Instrument, also Instrumentalunterricht, aber jetzt nicht an der Schule, keinen Klassenunterricht, sondern einfach jetzt nur Gitarre. Wir unterrichten also aber dann doch an einer Schule, wir haben keine eigenen Räumlichkeiten gehabt, lange Zeit, und ich kriege da ein bisschen was mit auch von dem Unterricht jetzt von der Volksschule. Das jetzt nur so nebenbei, aber ich hätte jetzt einmal eine Frage, die man, glaube ich, jetzt vergessen hat, auch zu stellen. Und zwar, es ist ja erstens einmal, wenn wir etwas verändern wollen, auch mit diesem Grundsatz erlassen, dann geht es in erster Linie darum, dass man Gewohnheiten, die wir alle liebgewonnen haben, lernen müssen, sie zu überwinden. Sonst kann man keine Veränderungen durchführen. Also das ist ein Prinzip der Metamorphose, alte Gewohnheiten aufgeben, neue Ideen zulassen. Und das braucht auch Mut. Und Mut braucht es dann auch, wenn man sich die Frage stellt, was ist die Aufgabe oder was hat die Aufgabe der Administration gegenüber den Lehrern und nicht die Fragen umdreht. Was hat der Lehrer für die Aufgabe der Administration oder Verwaltung quasi zu genügen? Wir müssten ja eigentlich die Lehrer fragen, was sie brauchen für den Unterricht, was sie sich wünschen. Wir haben unsere Ideen, also praktisch jetzt von der Administration her, aber die Frage ist, was wollen die Lehrer, was brauchen sie für ihre eigene Entwicklung?
Was wünschen Sie sich?
Weniger Bürokratie, Freiraum frei zu gestalten, Freiheit für jede einzelne Schule und nicht behindert zu werden durch eine Bürokratie.
Haben Sie den Eindruck, der Dr. Fischler hat es gesagt, so ein Grundsatzerlass ist ja eigentlich als Backing für die Lehrer gedacht. Ja? Haben Sie den Eindruck, also fühlen Sie sich unterstützt von dem oder wer könnte Sie unterstützen, wenn Sie sowas ernst nehmen, wenn Sie das wirklich umsetzen wollen?
Okay, da kann ich ein Beispiel angeben. Also ich habe einen guten Bekannten, der hat eine Musikhauptschule machen wollen, der ist Direktor geworden von der Musikhauptschule. Und ist auch ein guter Musiker gewesen. Und die Frage nach 3 Jahren war, wie schaut es aus mit deinen Ideen? Er war wirklich ein Idealist, nach meiner Einschätzung. Da sagte er mir, ich kann das nicht, weil ich sitze die ganze Zeit am Computer und muss die ganzen bürokratischen Verwaltungsmaßnahmen durchführen. Und ich stelle mir vor, dass er in 3 Jahren zu mir sagen kann, wenn sich etwas verändert, ich habe jetzt den Freiraum für meine musikalische Entwicklung an der Schule bekommen. Ich habe Zeit dafür, mich dafür einzusetzen. Dann ist für mich der Grundsatzerlass gelungen.
Mhm. Können Sie da irgendwas unterstützend tun dafür? In Ihrer Rolle oder Sie in Ihrer Rolle?
Also ich kann nur
oder wer kann
mein,
das tun?
Mein Befremden ausdrücken, wenn ich das richtig verstanden habe, ja, hat das mit dem Erlass ja gar nichts zu tun. Da geht es jetzt um das Profil, das kennen wir Ich kenne das aus verschiedensten Zusammenhängen, dass sich Leute, die sich für eine andere Rolle im Unterrichtsbetrieb entschieden haben, nämlich die Leitung einer Schule zu übernehmen, dann enttäuscht in eine Klasse zurücksehnen, weil ihnen die Arbeit mit den Kindern abgeht. Das kann ich gut nachvollziehen. Aber das Organisieren einer Schule ist natürlich eine andere Tätigkeit und das machen sich manche vorher nicht ganz bewusst. Wird vielleicht auch nicht gescheit genug transportiert, aber das ist ein anderer Job. Und das hat noch wenig zu tun damit, dass nicht ein Leiter, eine Leiterin, das Profil einer Schule auch gut unterstützen kann. Denn die muss ja auch, wird auch schauen müssen, dass die musikalischen, wenn das jetzt das Profil einer Musikschwerpunktschule ist, dass hier entsprechendes Backing für die fachgeprüften Kolleginnen da ist, dass hier eine Einnetzung stattfindet, vielleicht Kooperationen mit Musikschulen oder was hier an einschlägigem Bereich dann benötigt wird. Das kann man nicht alles vorschreiben. Das ist nicht, aus meiner Sicht, nicht Bürokratie, sondern natürlich hat es bis zu einem gewissen Grad mit der Verwaltung der Schule, weil die haben auch einen Stundenplan und eine Einteilung, wer welche Fächer übernimmt. Wenn man das als Bürokratie bezeichnet, wird es nicht jedermanns Sache sein, nicht jeder ist dann mit allen Lösungen zufrieden, aber das ist natürlich dann die Aufgabe von einem Direktor, hier für die Qualität zu sorgen, für Fortbildung zu sorgen, für Teamentwicklung zu sorgen, dafür zu sorgen, dass auch andere Abschlüsse als die Musik gelten. Das wird wahrscheinlich überall so sein. Und das sind natürlich vielfältige Anforderungen, aber das hat mit dem Erlass dann gar nichts zu tun. Denn, letztes Wort dazu, ich sehe auch in den angesprochenen Trägerfächern sehr viel an Möglichkeiten, kreativ arbeiten zu können. Da geht es ja eher darum, habe ich die Zeitgefäße einzuräumen, damit die Kinder experimentell mit Dingen umgehen, dass sie Dinge ausprobieren können, dass sie auch scheitern können, also solche Dinge.
Ich würde vielleicht gerne noch ein bisschen darauf eingehen, wenn ich es richtig gehört habe, was Sie gesagt haben, war auch so, dass der Wunsch nach mehr Autonomie an den Schulen, habe ich das richtig verstanden? Da würde ich meinen, also pädagogische Autonomie ist eigentlich vorhanden, so in einem ganz großen Maß vorhanden. Und wenn man schaut, was alles möglich ist, indem man den Erlass, den Autonomieerlass ausfüllt, da kann man ganz viele Sachen machen, bevor man überhaupt noch in meinem Referat dann einen Schulversuch einreichen müsste, weil ein Schulversuch ja nur dann einzureichen ist, wenn ich irgendwelche Gesetze übertreten muss, damit ich meine pädagogische Vorstellung realisieren kann. Und da glaube ich, gibt es Vorstellungen, die sind ganz breit, was man überhaupt machen kann und wo dieser Erlass ganz super unterbringbar wäre, wo ich nur überhaupt eigentlich die Schulbehörde nicht mal fragen muss, sondern eigentlich nur in Kenntnis setzen muss, wenn ich einen entsprechenden Beschluss eines Klassen- und eines Schulforums habe, um eine bestimmte pädagogische Maßnahme am Standort durchzusetzen. Also da geht, glaube ich, hat viel Platz, wenn man das wirklich möchte. Und da haben Schulleiterinnen auch wirklich eine sehr, sehr zentrale Rolle.
Ja, also ich glaube, auf die Rolle der Schulleiterinnen können wir vielleicht noch einmal zurückkommen. Ich möchte unseren zweiten Gast begrüßen. Bitte.
Ja, Christian Berger, Pädagogische Hochschule Wien. Wenn ich hier von dem Schicksal höre, dass der den ereilt hat und der Problematik des Umsetzens, dann denke ich mir, es wird verlangt von den Lehrerinnen, dass sie differenziert arbeiten können. Aber man muss sich, glaube ich, genauso einmal anschauen, wie differenziert ist denn die Lehrerschaft in sich? Denn wenn hier von die Lehrer oder der Lehrer geredet wird, so sind das in Wien allein 15.000 und im Pflichtschulbereich plus einen ganzen Haufen auch noch im AHS-Bereich. Und wenn man das österreichweit sieht, dann sind das noch mehr. Und da denke ich mir, geht es dann nicht mehr darum, was individuelle Qualitäten oder sonst was sind, sondern welche Faktoren bestimmen denn das? Und da ist meine Frage, der Erlass drückt eine Wertehaltung aus Und wenn die Leute, die hier auf dem Seminar teilnehmen, hierher kommen, dann haben sie sich schon zumindest einen Gutteil in diesem Wertekanon wiedergefunden, sonst wären sie nicht hergekommen. Das Problem, das ich sehe, ist, was ist mit jenen Leuten, die außerhalb dieses Wertekanons stehen, jenen Leuten, die, und das ist die Mehrzahl, vermute ich mal, wenn man sich die Wahlen anschaut und so weiter, bildet sich das ab. Was kann man tun, um hier die Basis zu verbreitern? Denn im Moment hindert mich nichts, die Sachen umzusetzen in der Schule, in der Klasse, außer ich mich selber in meinem Kopf vielleicht. Aber was kann man da tun? Das ist meine Frage, die man denkt, die wird wahrscheinlich jetzt nicht heute da gleich beantwortet werden, aber vielleicht könnte man mal anfangen, darüber nachzudenken. Förderliche Faktoren.
Förderliche Faktoren Wien, also ich rede jetzt wieder von Wien, APS, also Pflichtschulbereich, hat sich auch überlegt, wie man, das ist ja alles wirklich nicht neu, wir haben einen Lehrplan 2000 von der Hauptschule, wir haben einen guten Lehrplan der Volksschule und in Wirklichkeit wäre das alles da schon längst drinnen und das ist für mich eigentlich jetzt nochmal so eine Zusammenfassung und so ein nochmal Aufrütteln. Ja? Und wir überlegen uns ja schon lang seitens der Schulaufsicht, wie kann man neue Lernkulturen wirklich in die Klassen bringen? Man kann es natürlich mit einem Papier versuchen, aber es gibt viele Erlässe. Und wenn die alle umgesetzt werden, wären wir wahrscheinlich im pädagogischen Himmel. Wir wissen auch, dass es nicht immer gleich so funktioniert. Und in Wien haben wir uns überlegt, als eine unterstützende Maßnahme, ein möglicher Zugang, es ist ja, wir können ja von Seiten der Schulaufsicht LehrerInnen, die haben ja auch Methodenfreiheit, nur zu bestimmten Dingen auch beraten, Good-Practice-Beispiele zeigen und. Was nicht wirklich griffig war, flächendeckend. Also es gibt ja immer sehr engagierte LehrerInnen, die finden immer Platz und Zeit und Lust für verschiedene Dinge. Und dann gibt es halt welche, die finden nicht so leicht Zugang. Eine Idee, ja, das ist genau. Eine Idee war jetzt die einzige Form, das einzige, was man von LehrerInnen per Gesetz, ohne dass jemand sagen kann, das darf man nicht, abverlangen kann, ist eine Jahresplanung. Wie sinnvoll die bis jetzt war, kann man hinterfragen. Wir in Wien versuchen jetzt einen neuen Zugang, nämlich eine Jahresplanung nicht vom Fach her zu machen, sondern es gibt 8 Schlüsselkompetenzen aus dem europäischen Referenzrahmen und es wird jetzt versucht, in Pilotschulen in manchen Regionen Jahresplanungen umgekehrt sich zu überlegen. Also ich überlege mir nicht das Fach Mathematik, sondern ich überlege mir zum Beispiel eine Kompetenz, die heißt sprachliche Kompetenz, die heißt Eigeninitiative, die heißt Bürger- und Sozialkompetenz, die heißt Computerkompetenz und dann überlege ich mir, wohin soll ich meine Schülerinnen in diesem Jahr, in diesen 8 Kompetenzen bringen und welche Bereiche meines Faches wären dafür geeignet. Und in der Sekundarstufe 1 wäre es die Voraussetzung dann, dass alle beteiligten LehrerInnen sich in der Planungsphase zusammensetzen und von den Kompetenzen her sich überlegen, was müsste man in diesem Jahr wie umsetzen, dass SchülerInnen sich dem nähern können. Es ist wieder einmal ein Versuch, einen möglichen neuen Zugang zu finden, weil die Idee ist, wenn man kompetenzorientiert plant und kompetenzorientiert unterrichtet, dann muss der Unterricht anders ausschauen als ein Frontalunterricht, der zentral vom Lehrer, von der Lehrerin gesteuert ist.
Also Sie haben jetzt auch, ja, vielleicht kann man da ein bisschen tauschen, da gibt es, glaube ich, noch andere Beteiligungswünsche. Ich würde gern kurz auf das eingehen, was Sie jetzt auch gesagt haben, es braucht dann, die Lehrer müssen sich zusammensetzen und eine gemeinsame Planung machen. Der Herr Siegmund hat zuerst schon angesprochen, die Wichtigkeit des Teams. Also mich würde jetzt einfach interessieren, wie üblich und wie selbstverständlich ist denn das, auch wenn Sie sagen, das gibt es ja eigentlich alles schon ganz lange, dass gemeinsam geplant wird und gemeinsam im Team gearbeitet wird. Also wie selbstverständlich ist das, beziehungsweise wo können sich Lehrer, Lehrerinnen auch Unterstützung holen und was brauchen die, damit das durchführbar ist? Also einerseits wollen sie es, können sie es, haben nämlich die Lehrer, die Lehrerinnen die Kompetenz, gibt es die Bedingungen, dass es möglich ist? Ja, also es gibt die Engagierten, ja, unter Anführungszeichen jetzt, die das immer wieder ausprobieren. Aber also ich würde jetzt einmal annehmen, das ist nicht flächendeckend der Fall. Ja, und die Erfahrung jetzt im Hinblick auf Zentralmatura und kompetenzorientiertes Unterrichten zeigt ja, dass es in ganz vielen Schulen nicht so einfach durchführbar ist. Bitte, herzlich willkommen am Tisch.
Ja, also ich komme irgendwie bin dreifach involviert als Mutter. Ich komme aus einem Lehrer, aus einer Lehrerfamilie und ich bin eben jetzt beruflich auch tätig, also für Kunstprojektförderung in Schulen in Salzburg. Und ich bin zu spät gekommen. In Wien wäre heute Abend übrigens auch eine Bildungsdebatte mit dem Herrn Androsch. Hier ist eine Bildungsdebatte, finde ich sehr toll schon einmal, dass Bildung immer mehr zum Thema wird, sollte immer mehr zum Thema werden, weil sie sehr wichtig ist. Und tiefes Empfinden, eben auch in allen drei Bereichen, die ich mit der Bildung zu tun habe, ist, ich finde, dass die Lehrer viel mehr wertgeschätzt werden sollten in der Gesellschaft und also alle Maßnahmen, die dafür dienlich sind, sollten genützt werden, weil sie eine ganz, ganz wichtige Rolle haben. Das Zweite mit den Erlässen. Die Erlässe sind gut. Ich finde sie, also gerade dieser Erlass ist ein, der immer jetzt da Thema ist ein, glaube ich, sehr guter. Und die Umsetzung ist wirklich ein ganz anderes Kapitel. Viele, glaube ich, kennen ihn gar nicht, der betroffenen Lehrpersonen. Ich würde mir wünschen, dass hier, wie im Bereich Gender, wo sozusagen von oben nach unten wahnsinnig intensiv etwas betrieben wird, wo manche auch wieder gar nicht wissen, worum es eigentlich geht, aber dass mit derselben Intensität solche Erlässe auch nach unten dringen zu denen, die sie wirklich, also denen es ein Rückhalt eben sein könnte. Und was ich überhaupt auch zu dem Thema mit diesen acht Schlüsselkompetenzen, ich habe das auch schon einmal erklärt bekommen als Eltern, es ist mit dieser Matura und so, das ist alles wahnsinnig verwirrend. Ich finde es sehr, sehr versachlichend und ich würde wirklich plädieren dafür, und das ist, glaube ich, auch das, also auch wenn man von den Künstlern, von der Künstlerseite hinschaut, dann ist ein Kunstprojekt gut und dann ist es effektiv, wenn es ein engagierter, präsenter Künstler macht, und genauso ist es mit den Lehrern, wenn es Persönlichkeiten sind, die ihr Fach und ihren Inhalt lieben und die Kinder lieben, dann sind eigentlich die Noten ziemlich wurscht und dann sind die Rahmenbedingungen, ja, natürlich können sie immer noch verbessert und vielleicht ein bisschen flexibler gestaltet, von der Pragmatisierung angefangen, nicht, die ja oft ein ganz starker Punkt ist, aber die Persönlichkeit der Lehrer, die Ausbildung der Lehrer, also da sollte, finde ich, ganz viel Energie und von oben, vom Ministerium und von dem Ganzen, also wirklich von der Gesellschaft sollte da ganz viel Kraft und Geld und was weiß ich, hineinfließen. Danke.
Was mir beim Zuhören aufgefallen ist, wir reden von Lernkultur, wir reden davon, dass wir Jugendliche unterstützen sollen in ihren Lernprozessen, und wir lehren. Der Lehrer lehrt. Also für mich gibt es eine massive Diskrepanz zwischen dem Lernkultur entwickeln und dem Begriff des Lehrers. Ein Lehrer ist ein Lehrer in meinem banalen Verständnis, der lehrt. Punkt. Die Hauptstadt von Italien ist Rom. Das lehre ich. Ich glaube jetzt einfach, dass der Begriff des Lehrers einfach nicht mehr passt, wenn man in diese Form von Lernkultur, und da kann man dann Lernbegleiter, Lernunterstützer, keine Ahnung was mal benennen. Und das, was ich in zweiter Folge glaube, einfach als naiver Grundgedanke, wenn ich das so verstehe, dann glaube ich nicht mehr, dass der Lehrer, Lernbegleiter, so unsäglich tolle Ausbildungen und Kompetenzen braucht. Es wird dann plötzlich furchtbar banal. Es wird dann wirklich wahrlich einfach. Es wird dann nichts anderes als eine ganz natürliche Begegnung zwischen einem erwachsenen Menschen und einem jungen Menschen, wo der junge Mensch einem alten Mensch eine Frage stellt, die was er selber nicht lösen kann. Das ist jetzt sehr naiv formuliert. Aber diesen Weg, Jösses, das ist so kompliziert, kann die Schule überhaupt mit einem eigenständigen Menschen umgehen? Welche Kompetenzen braucht ein Lehrer, der aber lehren will, um mit einem eigenständigen Menschen umzugehen, finde ich an abstrusen Gedanken. Entschuldigung, das war's. Es gehört mehr banalisiert. Es gehört vereinfacht und nicht ausbildungstechnisch. Das wäre jetzt einfach nur eine freche These.
Also ich bin immer fürs Banalisieren. Banalisieren, da kann ich mit. Wenn banalisieren allerdings bedeutet, dass ich etwas unzulässig vereinfache, das ist ja nicht gemeint damit, sondern auf eine verständliche Kommunikationsebene mit Leuten, die jetzt nicht im Fach sich vergeheimnissen oder verstecken. Wenn ich aber auf das noch einmal eingehen kann, dass nicht nur der Idealismus bestimmter engagierter Lehrersegmente jetzt angesprochen werden sollte, sondern wir ja ein System von sehr unterschiedlichen Leuten, nicht nur die Kinder sind unterschiedlich, auch die Schulformen sind unterschiedlich, die Standorte haben unterschiedliche Voraussetzungen, wie jeder da weiß. Und die Lehrerschaft insgesamt ist auch ganz unterschiedlich von den sowohl Persönlichkeiten als auch den Lern- und Arbeitsbedingungen. Ja, das ist ja weit aufgespannt, das Feld. Wenn ich da aber trotzdem die allgemeinen Dinge, die zum Beispiel über die Universitäten und die Lehrerausbildungsinstitutionen derzeit diskutiert werden, was macht denn da die Qualität aus? Das ist ja so etwas wie, da wird diskutiert über diese Domänen von Lehrerqualität, die relativ konsensuell, wie wir beobachten können, derzeit auf Teamfähigkeit, Kooperationskultur, Qualitätsbewusstsein und so weiter setzen. Und die haben schon im Fokus, dass das nicht nur individuelle Fähigkeiten alleine sind, sondern dass das immer auch ein Pendant im Feld des Verwirklichens braucht. Also wenn das nicht im System der Schule, die ja das auch als Team umsetzen muss, als Standort verwirklichen muss, auf eine Korrespondenz fällt, dann hat man plötzlich so diesen Outsider-Charakter und rennt allein irgendwie gegen eine Wand an, zumindest subjektiv. Glaubt sich völlig allein gelassen oder so, oder hat nur mit bürokratischen Hemmnissen zu tun. Das heißt, die Kommunikation und das Einbetten von Maßnahmen in das, dass auch andere mitmachen, nicht nur die Schüler und Schülerinnen, sondern auch Eltern müssen da nicht sofort Sturm laufen gegen Maßnahmen. Sonst reibe ich mich auf. Das ist ja eine Erfahrung, die viele gemacht haben, und daher ist professionelles Arbeiten immer auch ein eingebettetes, und auf das wollte ich nur hinweisen, dass das auch ein Systemmoment hat, dass man auf eine gemeinsame Veränderung dringen muss dabei.
Ich möchte sehr ergänzen, auch noch vielleicht auf die Wortmeldung, die Frau vorher gegeben hat, von der Lehrerpersönlichkeit, ja, die ist ganz wichtig, da bin ich ganz bei Ihnen völlig überzeugt, ja, und dass man vielleicht bei einer künftigen LehrerInnen-Ausbildung, die ja auch im Entstehen ist, noch viel mehr Fokus darauf legen muss, welche Qualitäten muss ein Mensch mitbringen, um wirklich LehrerIn sein zu können, oder nennen wir es Pädagogin, wenn Ihnen das besser gefällt, dann haben wir das Lehren weg, ja, sondern was muss ein Mensch, der Pädagoge sein oder Pädagogin sein möchte, in seiner Persönlichkeit mitbringen, aus seiner Affinität zu Kindern und zu Menschen, aber was sonst noch, was macht eine LehrerInnen oder eine PädagoginnenPersönlichkeit aus? Mitbringen und bekommen können, bin ich ganz bei Ihnen, und da passt ja ganz gut dazu, was du gesagt hast. Ich glaube nicht, dass man es so banalisieren kann, weil LehrerInnen oder PädagogInnen stehen sich ja nicht einem einzelnen Kind gegenüber, ja, sondern die haben ja auch immer eine Kindergruppe. Diese Kindergruppe ist nie homogen, das ist vielleicht die Sehnsucht, die gibt es aber nicht, sondern das ist eine sehr, sehr diversive Gruppe vom Alter, von Interessen, von Geschlecht und. Es wird sehr darauf ankommen, in welcher Entwicklungsphase die sind und wie sich eine Gruppe zusammensetzt. Also da braucht man, außer Kinder oder Jugendliche lieb zu haben, vom Fach was zu verstehen, auch noch ganz viel Know-how. Was macht man mit Gruppenprozessen? Wie geht man mit diesen ganzen Unterschiedlichkeiten um? Und ich denke mal, das ist schon wirklich eine Herausforderung. Und daher bin ich ganz bei dir mit Professionalität. Zum einen eine wirklich gute Lehrer, also eine Persönlichkeit, die man mitbringt und gefördert bekommt, auch in der Ausbildung gefördert bekommt, und aber auch diesen großen Anteil an Professionalität, weil man sonst wahrscheinlich selber nicht überlebt und den Schülerinnen sicherlich das nicht mitgeben kann, was zu Recht man sich von Schule erwartet. Und Schule heißt immer noch Erziehung und Unterricht. Erziehung und Unterricht. Und das ist für mich noch immer gleichwertig.
Super, danke. Das war auch Sinn der Übung, ein bisschen Schwung in die Bude für mich zu bekommen. Auf das, was ich nämlich reflektiert habe, ist schon auch, was die Kollegin, ich finde sie nicht, nach ihrer Becher-Kutscher-Veranstaltung gesagt hat, wir haben eigentlich die Lehrer reflektiert, wenn sie nur begleitend da sind. Vereinfacht ist, wenn sie nicht mehr in dieser lehrerhaften, belehrenden Rolle sich selber einsperren. Und die Reaktion von ihr war, die haben sich sehr wohl gefühlt. Genau, das ist es. Also wenn man, glaube ich, wirklich den Lehrerberuf, ich sage jetzt einen anderen Namen gibt und das, was Sie beide jetzt da skizziert haben, ich sage jetzt auch wirklich ins Klassenzimmer und in die Ausbildung bekommt, das Belehrende wegbekommt, dann hat man schon sehr viel in die Richtung getan, was dort das Ziel ist. Das wäre so mein Grundgedanke.
Oder zwischen Lehren und Belehren noch immer ganz viel dazwischen liegt. Ich kann ja jemandem auch etwas lehren im Sinn von beibringen und im Sinn von zeigen wollen und annähern wollen. Und belehren ist für mich was ganz anderes, weil da gibt es den anderen nicht. Kommt sehr darauf an, in welcher Rolle man sie sieht. Aber okay.
Ja, absolut.
Okay. Ja, willkommen am Tisch. Bitte sehr, das ist Ihr Thema.
Mein Thema ist, dass ich eben selber ein Projekt gemacht habe, das eigentlich super funktioniert hat, und dann habe ich den Erlass gelesen und war ganz erstaunt, wie viel wir richtig gemacht hatten. Und ich habe eigentlich jetzt nicht so groß darüber nachgedacht, ob ich jetzt das verwirkliche oder das. Ich habe das mit Liebe gemacht, ich habe es wahrscheinlich sehr engagiert gemacht und es ist das Richtige rausgekommen. Also mein Resümee vor dem Ganzen war, es muss mir gut gehen, es muss meinen Kolleginnen gut gehen, wir haben eben zu dritt zusammengearbeitet und man muss sich auf den anderen einlassen und die Stärken des anderen annehmen und eben gemeinsam daran arbeiten. Und eben, ich finde auch, dass die Persönlichkeit eines Lehrers ganz, ganz viel dazu beiträgt, dass das jetzt gelingen kann oder nicht.
Wir waren vorher noch beim Team, das ist so, glaube ich, noch eine Sache, die von Ihnen eingebracht wurde, aber noch gar nicht wirklich diskutiert wurde. Und ich würde ja meinen, dass ein LehrerInnen-Team, das ist immer ganz schwierig, wo beginnt ein Team und wie viele Stunden müssen das sein, dass man wirklich von einem Team sprechen kann. Aber wenn ich jetzt an Integrationsklassen denke, wo wirklich zwei PädagogInnen zu gleich vielen Stunden in der Klasse stehen, kann man zu Rechtens von einem Team sprechen. Und ich glaube, was Sie gesagt haben, ich glaube auch, weil Sie haben es zu dritt, Sie haben gesagt, Sie haben das Ganze zu dritt auch vorbereitet, ja, es unheimlich erleichternd sein kann, wenn ich als Pädagogin, als Pädagoge auch nicht ganz alleine für alle Prozesse, die da ablaufen, inklusive meiner eigenen, nur alleine verantwortlich bin. Wenn es selbstverständlich wäre, wenn Kultur wäre, dass man sich gemeinsam vorbereitend, nachbereitend und agierend mit dem Prozess des Lernens von Schülerinnen auseinandersetzen kann, glaube ich, das eine unheimliche Erleichterung sein für die Beteiligten. Das wäre für mich ein Wunsch an das System, prinzipiell zwei LehrerInnen, die noch dazu verschiedene Kompetenzen einbringen können, sich wahnsinnig gut ergänzen können, in einer Klasse zu haben. Das wäre für mich ein schönes Ziel, aber ich weiß nicht, ob sich das jemals ausgehen wird.
Es ist aber eben gerade der Lehrer, der immer ein Einzelkind ist, der
Natürlich muss man bereit sein, aber ich glaube, wenn man es einmal erleben durfte, und ich durfte es einmal erleben, dann mag man nicht mehr weg davon.
Ja? Okay. Darf ich bitten, dass wir hier am Tisch bleiben, nämlich es geht um die Aufnahme auch. Alles, was aus dem Publikum kommt, wird auch nicht dann dokumentiert und das wäre schade, also vielleicht kommen Sie einfach dann wieder zum Tisch. Bitte sehr.
Ja, in Wirklichkeit habe ich drei Fragen, aber ich lasse einmal bei einer vorweg. Möchte nur ganz kurz aufzählen, ich habe jetzt schnell im Internet nachgeschaut, wie viele Grundsatzerlässe es gibt. Also es gibt, besonders geschreckt hat mich dann der Sachverhalt, wenn man sich anschaut, was für Grundsatzerlässe das sind, ich werde es dann vorlesen, welche Grundsatzerlässe es sind und was sie nicht bewirkt haben. Das heißt, eigentlich ist es eine Gefahr, wenn es einen Grundsatzerlass gibt. Das heißt, es wird nur gefährlicher. Es gibt den Grundsatzerlass zur Gesundheitserziehung. Es gibt den Gesundheitserlass, ich muss ihn nicht jetzt exemplifizieren und ausbreiten, was es heißt und was nicht funktioniert. Es gibt den Grundsatz, das wissen ja alle, das sollten dann alle tun. Also Grundsatzerlässe sind ja immer für alle gedacht. Bewegung und Sport, es gibt den Grundsatzerlass Projektunterricht. Ganz lässig, da gibt es einen eigenen Grundsatzerlass, der nennt sich Tipps zur Umsetzung von Projektunterricht. Also das heißt, da funktioniert schon der Projektunterricht nicht und dann macht man nur Tipps draus. Dann gibt es den Grundsatzerlass politische Bildung, dann gibt es den Grundsatzerlass Begabungsförderung, dann gibt es den Grundsatzerlass Schüler- und Bildungsberatung, dann gibt es den Grundsatzerlass Leseerziehung, überall dort, wo es nicht funktioniert. Nicht? Und dann gibt es den Grundsatzerlass Sexualerziehung. Nicht? Da funktioniert es auch offensichtlich nicht. Also jedenfalls ist das ganz gefährlich und du bist verantwortlich für den Grundsatzerlass.
Für alle möglichen dieser
Grundsatzerlass. Ja, für alle möglichen vermutlich. Na, wir lächeln jetzt so drüber, aber das hat natürlich, also das hat mich, das ist eine Erkenntnis gewesen, die jetzt, die war ganz kurz jetzt, also die, ganz kurz. Und die hat mich schon verlässt mich schon zu der Frage. Streiche jetzt zwei andere Fragen zu der Frage, und ich bin ein alter Lehrer, ich bin 57 und lange in der Schule und ich liebe die Schule. Das nehme, also das muss ich vorweg sagen. Trotzdem stelle ich die Frage. Wir sind im System und versuchen alle dieses System zu verändern. Meine Frage ist, wenn ihr könntet, wer immer sich um diese Frage annehmen will, würde es nicht mehr Sinn machen, es zu zerstören? Oder wer hätte Lust, es zu zerstören? Also, wer hätte Lust, es zu zerstören? Also, und aus welchen Gründen? Ja?
Jetzt,
wenn ich da schon. Wieder ein, aber wenn ich was darauf antworte.
Eine Kleinigkeit möchte ich dazu schon sagen, wo ich das nämlich unterstreichen möchte. Du warst wahrscheinlich einer der ersten dieser Grundsatzerlässe, war der, den du nicht genannt hast, mit der politischen Bildung. und aus meiner Sicht durchaus ein wichtiger und damals heiß diskutierter in den 70er Jahren. Und da ist schon die bildungswissenschaftliche Expertise damals aufgetaucht. Grundsatzerlässe sind eigentlich nur ein Ausweis von einem sogenannten Staatsbegräbnis erster Klasse.
Ich habe das gewusst. Aber man muss es wieder bewusst machen. Nicht? Okay. Ja, ja. Die Frage bleibt offen, also bleibt bestehen. Also ich meine sie ernst, nicht zynisch und nicht, also weil sie mich selber beschäftigt. Also weil ich das alles nur unterstreichen kann, wie wichtig Teamfähigkeit ist, wie wichtig Irritation im Regelschulwesen ist. Aber das alles, weil ich schon so alter Lehrer bin und ich möchte, dass sie noch was tut, also verändert nicht wirklich Schule und es ist nicht das Sudern. Weil ich mag das gar nicht, das Sudern, das interessiert mich nicht, sonst sitzen die ja nicht da. Weil alle, die da sitzen, wollen ja nicht Sudern, die wollen ja was voranbringen. Also das ist eine ernste Frage und sie kommt nicht von ungefähr. Mein Einführender hat sie mit 68 Jahren gerade vor kurzem gestellt im Rahmen einer größeren Diskussion und sie beschäftigt mich. Danke.
Bonbons haben immer so eine Wirkung, also eine Wirklichkeit erzeugende. Aber ich weiß nicht, wer von Ihnen allen hier den Eindruck hat, dass es sich hier gestern, heute und morgen um ein Staatsbegräbnis erster Klasse handelt, weiß ich nicht.
Also, ich bin mit dem System, wie es ist, ganz bestimmt nicht zufrieden, möchte aber jetzt vielleicht nicht von der Chaostheorie anfangen, sondern eher vom Konstruktivistischen. Wenn man, glaube ich, ernsthaft, wirklich ernsthaft, das System Schule so, ich frage mich, ob man es zuerst zerstören muss, dass man es wieder so haben, oder dass man es so haben könnte, wie man es dann haben wollte, oder könnte man auf dem, was es durchaus auch Brauchbares im System gibt, darauf aufbauend und es wirklich, wirklich verändernd wollend umorganisieren kann, ob das nicht auch gehen könnte. Ich glaube schon, wenn man es ernsthaft und wenn man nicht, ich habe halt leider, ich bin jetzt seit 1977 im Schuldienst, ganz oft erlebt, dass etwas, was hier nicht gepasst hat, durch etwas, was dort auch nicht war, versucht wurde, hier gut zu machen, also so ein Fleckerl, Reparaturwerkstatt. Wenn, dann müsste man das wirklich grundsätzlich angehen. Da gibt es aber grundsätzlich ganz wichtige politische Entscheidungen, die bislang nicht getroffen wurden. Und wenn wir die nicht haben werden, werden wir kein neues System finden können, fürchte ich. Das kann ja als Schulaufsichtsbeamtin halt ganz schwer. Wäre ich vielleicht unglaubwürdig.
Ja. Ja, ich komme aus einer kleinen Schule in der Nähe von Salzburg, aus einer Grundschule, bin dort gleichzeitig Lehrer und Schulleiter. Und mich würde, um mal wieder auf das Thema zurückzukommen, mit der Kreativität zwei Sachen interessieren. Das erste ist, was gerade vom Herrn Dwan gesagt worden ist, diese ganzen Grundsatzerlässe, die mehr oder weniger befolgt oder bekannt sind. Ich stelle mir vor, dass das Ganze, wenn man auch die Bildungsdiskussion in Österreich sich anschaut, oftmals für viele uninformierte Ohren wie ein Chaos ausschaut. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass eigentlich aus einem Chaos erst wieder was Neues entstehen kann. Also es ist einmal Grundvoraussetzung, dass ich ein Chaos habe, damit dann wirklich alle an einem Strick ziehen. Und das ist wie immer so, dass es nicht nur auf den Strick ankommt, sondern wichtig ist, dass auch alle am selben Ende ziehen, weil sonst geht wieder das Hin und Her los. Und die zweite Frage oder das, was mich interessieren würde, für mich in der Schule in Richtung Kreativität ist es klar, dass man Kreativität nicht lernen kann, sondern Kreativität muss ermöglicht werden und das soll dieser Grundsatzerlass ermöglichen, dass das in allen Fächern möglich ist. Und diese Kreativität braucht, damit Menschen sich zu kreativen Menschen entwickeln können, einmal Zeit. Wir haben es schon ein paar Mal gehört in den Vorgesprächen, dass also Unterrichtsstunden, Unterrichtseinheiten, teammäßig zusammen und. Ich hätte die Frage, wie lange kann es dauern, jetzt nicht bis die neuen Lehrer wiederkommen und die Lehrerbildung endlich einmal zu greifen beginnt, wie lange kann es dauern und wer ist zuständig dafür, dass diese 45 oder 50 Minuten Einheiten abgeschafft werden?
Nächste Grundsatzerlass.
Das ist schön. Ja.
Das ist ein Schulzeitgesetz, also wenn man wollte, müsste man sagen, das müsste man verändern, damit es das nicht gibt. Aber ich glaube nicht, dass es die Challenge ist, dass es diese 50-Minuten-Einheit im Schulzeitgesetz gibt, weil es eigentlich ja nur auch damit einen Rahmen, wie lang Schule dauern kann, wie viele Unterrichtsstunden Kinder haben, sozusagen gibt. Ich glaube, es ist jederzeit, jeder Schule möglich, das so zu organisieren, dass man nicht in 50-Minuten-Einheiten leben muss. Auch nicht in der Sekundarstufe 1, auch nicht im gefächerten Unterricht, wenn man sich hier Lernflächen schafft, wo man sagt, es ist ein Vormittag lang Zeit und da gibt es so und so viel Zeit und dann macht man eine individuelle Pause. Das ist in den Volksschulen in Wien durchaus üblich, dass es die Schulglocke nicht mehr gibt, dass Kinder im offenen Betrieb arbeiten, solange sie Kraft haben, das ist sehr unterschiedlich und sehr individuell, dann eine individuelle Pause machen, hier weiterarbeiten, was natürlich von der Organisation leichter ist durchs Klassenlehrerinnenprinzip, aber ich weiß es auch, dass es durchaus in Sekundarstufen 1 möglich ist, wenn man sich solche Lernfelder schafft, wenn es Teams gibt, die sich darüber einig sind, dass sie ihre Fachkompetenz einbringen, aber durchaus auch im offenen Betrieb mal fachfremd auch die Kinder an dem arbeiten lassen, was sie gerade tun. Und wenn die dann eine Fachfrage haben, kommt eh irgendwann vielleicht dann der Mathematiker, der die auch beantworten kann. Also ich glaube nicht, dass es für einen neuen Schulbetrieb eine Änderung des Gesetzes braucht, sondern einfach ein anderes Umgehen mit der Zeit, die man hat.
Bitte. Ja, ich kann vielleicht berichten, das ist jetzt schon dazu, ja, wir haben, das ist jetzt schon über 10 Jahre her, dass wir in der Schule damals uns einfach durchgerechnet haben, welcher Lehrer in welchem Fach wie viele Stunden im gesamten Semester haben muss nach seiner Verpflichtung, und die Stunden haben wir dann im Kalender verteilt nach Kontingent. Ja, wir haben also gesagt, Ausschluss mit den Wochenstunden, wie viel sind das in Summe? Ja, und dann hat es geheißen, okay, du machst am 12. Oktober 4 Stunden dort, und dann machst du sonst so viel nochmal 2 Stunden und dann möchte ich bitte noch einen ganzen Tag dort haben. Und so haben wir das organisiert und das war überhaupt kein Problem.
Welche Schule war das,
Entschuldigung? Eine Schule für Sozialpädagogik.
Ja, eine Lösung. Bitte.
Lösung habe ich dafür noch keine, habe ich genannt.
Ja.
Aber je mehr Fächer integrativ, umso eher ist ein flexibler Zeitrahmen möglich. Und da ist allerhand drin in dem Grundsatzerlass, was in die Richtung geht. Wenngleich die Schuljuristen, glaube ich, einiges herausgestrichen haben, was also durchaus hätte drinstehen wollen. Ist im Wandel. Ich habe zuerst zugehört, also bis hin zu den Zerstörungsabsichten, Dekonstruktion, ja, das, da ist was immer dran, nicht? Im Grunde genommen, denke ich, haben wir uns jetzt als Gesellschaft auch nicht ganz schön in etwas hineingetheatert, hineingehieft, in so viele Dinge, wo wir merken, hier funktioniert Bildung, hier funktioniert Schulsystem nicht. Und sind wir nicht ein weiteres Mal jetzt dran, dass also alles das, was hier auszubaden ist, der Berufsstand der Lehrerschaft zum Nulltarif reparieren soll? Ich glaube, die Gesellschaft hat uns vorgezeigt, dass wenn etwas schief geht, wie jetzt also wirtschaftlich in Europa, dass man unglaublich viel Geld in die Hand nehmen muss, wenn man das also gediegen herstellen will. Ich glaube, dass jetzt an der Schnittstelle zur Pädagoginnenbildung neu es eine Pflicht der Stunde ist, dass man unglaublich viel Geld in die Hand nimmt, dass man wirklich hier Qualität schafft. Denn ich unterstütze all jene Lehrer, all jene Eltern, die sagen, ich möchte meine Kinder nicht inkompetenten Leuten überantworten. Und wenn wir also hier vorgelebt bekommen, dass man viel Geld in die Hand nehmen muss, damit man neue Strukturen schaffen kann, damit man etwas ermöglichen kann, dann wünsche ich mir auch inhaltlich noch etwas zu dem, was die Umsetzung des Grundsatzerlasses anbelangt. Wachrütteln tue ich immer aus meinen internationalen Kontakten, zum Beispiel die afrikanischen Kollegen. Wenn ich denen erzähle, wie wir Musikerziehung betreiben, die kommen nicht heraus aus dem Wundern. Weil ihre Leute, die in den Dorfgemeinschaften singen und tanzen, die können sich einfach nicht vorstellen, dass man da irgendeinen Lehrer braucht dazu, dass man musikalische Kompetenzen und musikalisches Tun erwirbt. Das kriegen die wie in der Muttermilch mit. Haben wir uns nicht hineingehieft in eine Situation, in der wir in der Schule für alles Mögliche, bis zum kleinsten benimm dich, das Schulsystem brauchen, damit überhaupt noch was entsteht? Und haben wir nicht alles das den Lehrern und Lehrerinnen aufgeladen, das alles jetzt umzusetzen und möglichst wiederum zum Nulltarif? In einer künftigen Schule wünsche ich mir zum Beispiel, dass die ureigenen, gewachsenen Werte europäischer Kultur zum Beispiel oder halt unseres Kulturraums hier, die einen großen Reichtum an Symbolsystemen haben, dass man sich sprachlich ausdrücken kann,
dass man sich in der Welt der Bilder verständigen kann und ausdrücken kann, dass man sich in einer Welt der Gesten verständigen und dass man dort kommunizieren kann, also die sprachlichen Dinge, die klanglichen Dinge der Musik und all ihre Künste, der Tanz, die Gestik, alle diese Dinge, das sind ja Manifeste, Symbol- und Zeichensysteme, die uns ermöglichen, einander zu verständigen. Und einander verständigen können, heißt friedensbildend tätig sein. Daraus kommt Lebensqualität und Lebenskultur. Und diesen Lebenswert der Schule wünsche ich mir in der Umgesetztheit dieses Grundsatzerlasses, dass in einer Schule nicht mehr Schüler sagen müssen, verzichte ich jetzt auf bildnerische Erziehung in der fünften Schulstufe oder auf Musik. Nein, die Möglichkeiten gehören offengestellt, weg mit diesem Blödsinn. Dass Kinder also sich genauso gleichwertig in Symbolsystemen bilden können und entwickeln können, die zum Beispiel jetzt das bildnerische oder der gesamte gestalterische Bereich über die Werkerziehung, Textilwerkerziehung, das alles verwirklichen können und nicht verschiedene Schulstufen auf diesen Bildungsbereich überhaupt verzichten müssen, weil er nicht vorkommt. Und weil diese Hauptfächer, von denen Sie gesprochen haben, da kann ich total mit, ja, weil die also als Primat gesehen werden und das andere nur mehr als Randbeiwerk. Und da haben wir nämlich auch ein Identifikationsproblem im Moment in der Schule. Es wurde uns so oft gesagt, wir müssen den Wirtschaftsstandort sichern, wir müssen die Berufsqualifikation herstellen. Und unsere Jugendlichen, die sagen, für die wirtschaftlichen Interessen wollt ihr uns bilden, die uns jetzt vorleben, wie diese Wirtschaftsgeneration in die größten Trubels kommt. Ich will eigentlich im Leben Kompetenz haben und im allgemeinen Leben brauche ich meine Kompetenz, um zu überleben, trotz aller Wirrnisse in der Wirtschaft. Und das kann ein Grundsatzerlass der kreativen Erziehung auf breiter Basis aller Kulturtechniken verwirklichen. Das ist meine Vision von Umsetzung.
Ja, danke. Darf ich? Ja. Ganz kurz. Es ist jetzt gesagt worden, wir haben das der Schule aufgebürdet. Und die Frage ist für mich schon, wer ist denn eigentlich wir? Wer bürdet der Schule was auf? Und in dem Zusammenhang nämlich die Frage auch, die heute schon einige Male da war, wenn neues Denken, neue Ansätze in die Schule kommen sollen, worauf verzichten wir auch? Was lassen wir zurück? Und die Entscheidung, glaube ich, wird auch nie getroffen, was lassen wir? Ja, und es wird dadurch einfach auch immer mehr und immer enger und immer dichter. Und das wäre, also so, wo liegt denn das? Ja, wer kann da entscheiden, was auch zurückgelassen wird? Oder wenn es für die Lehrer und Lehrerinnen andere Anforderungen gibt, nämlich nicht mehr Lehrer zu sein, zu lehren, sondern Rahmen zu schaffen, wo kriegen die das her und was dürfen sie dafür lassen? Und das also wäre meine Frage auch, wo kann denn was gelassen werden? Bitte.
Darf ich da noch ganz kurz? Ich bin erstens einmal sehr dankbar von dem Gerhard Hofbauer, dass er sozusagen diesen gesellschaftlichen Kontext da hineingebracht hat. Im interkulturellen selbstverständlich erleben in manchen Sequenzen, denn mir ist auch schon berichtet worden, dass manche schon ein Projekt brauchen, um zu wissen, wie Erdäpfel heute wachsen und so. Also man überantwortet, kann ich nachvollziehen, viele Dinge, die früher als Selbstverständlichkeiten gesellschaftlich eingebettet da waren, einfach der Institution, in dem Fall dem Kindergarten, Unterschule und so weiter. Und man darf aus meiner Sicht schon auch betonen, dass ein Teil der Gesellschaft zumindest es so wahrnimmt, die Schule funktioniert sehr gut. Die Abrichtung und die Zurichtung für den Arbeitsplatz, die Disziplinierungsfunktion funktioniert nach wie vor recht gut, so wie zu früheren Zeiten. Das, was sich tatsächlich als Anspruch gewandelt hat, mit so abgelutschten Begriffen wie Kreativität, wo es mittlerweile ja jeden bedient, wird ja auch alles Mögliche missverstanden. Das ist ja nicht unbedingt wirklich so etwas, dass das originelle Umdenken der Jugendlichen so gefördert wird in unseren Schulen. Und wenn wir das herausfordern, wie die Zauberlehrlingsgeschichte, ist das, was heute ohnehin schon einmal angesprochen worden ist, wie weit können wir das auch wirklich vertragen? Und das ist auch nicht generell beantwortbar, weil das natürlich auch situativ abhängig ist. Das wollen wir uns ja gar nicht erst einmal vorlügen. Man sollte aber die Tendenz erkennen, dass wir heute auch ein anderes Profil von Fertigkeiten, Fähigkeiten und Antworten brauchen, wo wir in Schule vorbereiten, als wir das vor, das ändert sich immer schneller, vor 50 Jahren oder vor zwei Lehrergenerationen halt noch gestanden haben. Und es ist ein bisschen zynisch, wenn man manchmal darauf verweist, wie das in den 50er Jahren war, weil sich mittlerweile halt die Gesellschaft bei uns sehr gewandelt hat und die Bedingungen der Jugendlichen, wie sie aufwachsen, auch. Und auf das müsste man halt schon als Lehrperson, Lehrerin, Pädagogin allgemein, wie immer man das jetzt als Fokus haben möchte, natürlich auch eingehen, denn das bedingt sowohl das Eingebettetsein der Lehrerin in ein anderes System als auch der Jugendlichen. Und das sind keine generell verfertigten Antworten für jeden Standort zu finden und für jede Schulform, aber es ist nicht so ein ganz individueller Prozess, sondern es ist etwas, worauf wir eine gesellschaftliche Antwort brauchen.
Ja. Bitte sehr.
Danke schön. Ja, der Anlass meines Impulses, den Zettel rauszuholen und eine Frage zu formulieren, war das Wort der Zerstörung. Dieses Wort, das sehr viel Energie in sich birgt und für mich auch eine sozusagen emotional nachvollziehbares Bedürfnis oder ein Bedürfnis erkennen lässt. Nachdem ich mich sehr mit systemischen Zusammenhängen beschäftige, ist mittlerweile auch zu einem Schwerpunkt meiner Arbeit geworden ist, denke ich viel darüber nach, was sind die Bedingungen dafür, dass ich etwas ändern darf, etwas ändern kann. Ich habe diese Frage zu Beginn von Ihnen wunderbar gefunden, was soll von dem, was ist, bleiben? Ich habe auch beobachtet, dass niemand in der Runde tatsächlich diese Frage beantwortet hat, sondern jeder hat Zukunftsvisionen geäußert. Ich glaube schon, dass es darum geht, dass man das, was ist und das, was war, das, was sich jetzt über so viele Jahre an Leistung, an Arbeit, an Gedanken, an Engagement auch basiert ist, auf eine würdigende Arbeit, würdigende Weise auch gesehen wird. Ich sehe schon ein Problem, dass hier ganz, ganz viel Wertschätzung fehlt dafür, was schon in der Vergangenheit alles gut war. Nur dann glaube ich, dass es auch gut verabschiedet werden kann. Und es gibt so viele Widerstände von Menschen und gegen Neuerungen, gegen Änderungen, gegen Zukunftspläne, einfach glaube ich aus diesem Grund, weil man sich das, was man jetzt so viele Jahre geleistet hat, nicht einfach absprechen lässt. Und dass es da eine große Wertespannung gibt, die man nur auflösen kann, indem man diesen Fluss herstellt zwischen dem, was war, was sich entwickelt und was eben daraus wachsen darf. Und dafür gibt es auch einen richtigen Zeitpunkt. Und die Frage ist auch, wann darf es sich ändern? Und was gibt es dahinter für gesellschaftliche, politische Interessen? Ich stelle mir auch oft die Frage, was wäre die Konsequenz, wenn wir so unterrichten, wie wir es hier alle ganz idealiter sehen, kreativ, ganzheitlich. Es würden Persönlichkeiten aus der Schule herauskommen, die sehr autonom, die sehr unabhängig, die sehr selbstbestimmt wären. Will das die Wirtschaft? Die sind nicht manipulierbar, die sind vollkommen autonom im Leben und die sind sehr schwer lenkbar. Will das die Gesellschaft? Ist das sozusagen auch die Erlaubnis dafür da? Stelle ich mir ganz provokant in den Raum, weil wir müssen das wirklich wollen. Danke. Ein zweiter Impuls, der kam schon vorher, wollte die Frage stellen, woran könnte ich, wenn ich jetzt in die Perspektive einer 18-jährigen Maturantin steige, das eine Zeit lang schon her ist, aber dennoch, ich möchte mich da hineinbegeben. Woran kann ich erkennen, dass ich in der Ausbildung jetzt und in absehbarer Zukunft genau diese Skills vermittelt bekomme, diese persönliche Reflexionsmöglichkeiten bekomme, die für diesen Beruf nötig sind? Ich habe das nebenbei mir sehr viel zu einem Wahlpflichtfach für genau diese Kompetenzen, die mit Kreativität, Ganzheitlichkeit, Team und so weiter zu tun haben, schon sehr detaillierte Gedanken gemacht und zweimal für Schubladen konzipiert habe. Ich weiß nicht, wo diese Suppe gekocht wird. Es würde mich sehr interessieren, wo passieren diese Überlegungen? Wo ist der Ort, wo man sich da einbringen kann? Ich stelle die Frage, weil mich das tatsächlich gesellschaftlich und auch vom Inhaltlichen sehr interessieren würde. Dankeschön.
Bitte.
Das ist sehr komplex natürlich, das Ganze jetzt. Ich sehe es momentan so, und da möchte ich schon den Herrn Dr. Fischler auch anschließen. Ich glaube, es hat sich nicht so schnell entwickelt, wie alles, die Gesellschaft, die technischen Voraussetzungen in den letzten 50 Jahren. Ich wäre jetzt 55, und wenn ich daran denke, da gab es noch das Wählscheibentelefon, Kinder können heutzutage mit dem nichts anfangen. Ja? Und da sind ganz andere, also viele Sachen passiert und sehr schnell passiert, wo Schule in dem Sinn als doch, ja, träges Moment so schnell gar nicht mitkommen konnte in Wirklichkeit. Und ich denke mal, wir sind jetzt wieder so an einem Punkt. Momentan, glaube ich, bilden wir mit Mitteln von vorgestern Kinder von heute für ein Leben für morgen aus. Und das wird nicht gehen, allalong nicht funktionieren können. Eigentlich visionär würde ich mir wünschen, man bräuchte wirklich profunde Erkenntnisse von Zukunftsforscherinnen, die nachdenken könnten, ja, wahrscheinlich, weiß ich nicht, wie sicher diese Wissenschaft sein kann, wie gesellschaftliches Leben in den nächsten 50, 70, 100 Jahren vorstellbar wäre und was man dann nicht nur für berufliches Sein, weil es ist schon wichtig, aber auch fürs Leben, das ja zunehmend ein bisschen verloren geht in unserem Arbeitsanforderungs-Ehrgeiz, was müsste man mitnehmen können aus dem schulischen Lernen, um ein würdevolles, gutes, für diese künftige Gesellschaft brauchbare Persönlichkeit mitnehmen zu können. Das ist, glaube ich, ganz schwer. Und wie schnell kann ein solches System Schule sich darauf auch wirklich einrichten? Wäre jetzt einfach von mir spontan das, was mir dazu einfällt. Wichtige profund dazu kann ich nichts sagen.
Okay. Ja, es ist 10 Minuten vor 9:30. Halb 10, Entschuldigung, danke. 21.30 Uhr ist so der angepeilte Schlusspunkt. Wir haben noch einen Gast und ich darf Sie bitten, noch Stellung zu nehmen oder Frage zu formulieren und würde vorschlagen, dass wir dann zu einer Antwort und Schlussrunde kommen.
Also mein Name ist Julius Koller, ich bin im Landesstaat für Burgenland zuständig für Musikerziehung, Fachinspektor für Musikerziehung für das ganze Burgenland, AAS, BMAS, betreibe auch alle APS und Konservatorium. Und wenn ich nun zur Kollegin sagen darf, was ändert sich? Als ich 1973 nach der Uni, also ich habe die Musikhochschule gemacht in Wien damals, lernt Musikerziehung, mit meinem Kollege Martin Siegmund, war auch dann noch Lehrbeauftragter an der Universität in Wien für Didaktik von zeitgenössischer Popularmusik Mitte der 80er Jahre. Das war der erste Lehrbeauftragte in diesem Bereich. Und ich habe mich unheimlich geärgert 1973, wie ich in die Schule gekommen bin, in der AS, Gymnasium Eisenstadt, dass damals die Bezahlung der Musiker so schlecht war. An sich bin ich mag viel Geschichte. Und ich habe 1973 als 23-Jähriger ausgerechnet, wenn ich 60 bin, habe ich in Geschichte 2 Jahre weniger zu arbeiten. Es hat sich nichts geändert. Was ich sagen will, ich war damals auch Personalvertreter, Personalvertreter der Studentenschaft, zwei Professoren, zwei Assistenten, zwei Studenten in der Lehrervertretung der Hochschulschaft. Und wir haben damals Teamteaching gefordert. Und was ist daraus geworden? Nichts. 40 Jahre später erlebe ich die gleichen Forderungen. Und jetzt sage ich nur einem Kollegen was, der gesagt hat, das Schulsystem zerstören. Wir haben in Österreich, finde ich, ein sehr, sehr gutes, hochwertiges Schulsystem auf allen Ebenen, durchlässig, wenn man sich umschaut. Wir haben noch viel mehr, ich bin ja jeden Tag unterwegs fast, hervorragende Lehrerinnen, hervorragende Persönlichkeiten, die draußen unbemerkt von der Öffentlichkeit vielfach arbeiten, die da fantastische Projekte machen, jetzt zum Beispiel im Gymnasium Eisenstadt am Donnerstag, die Handelsakademie, das Gymnasium arbeitet mit der Heidenakademie, ein Projekt Musik und Wasser, das wird ganz toll gemacht. Es passiert so viel, wir haben hier im Raum eine Dame sitzen, die macht seit 30 Jahren das österreichweit international anerkannt, die Frau Kollegin Margit Lentsch, Was sitzt da hinten zum Thema Heiden, österreichweit anerkannt in Projektarbeit in jeder Art und Weise. Aber, und jetzt komme ich nochmal zurück zum Wort zerstören, was der größte Klotz ist in Österreich, die Gewerkschaften, die betonieren alles. Und da würde ich Sie bitten, ich da auch ein persönliches Erlebnis aus Irland, wie ich in Irland die Frage gestellt habe, welche Gewerkschaft mich da gerade wollen. Wir fahren jedes Jahr von der Schulaufsicht in ein anderes Land, schauen uns das System an auf eigene Kosten, wir bekommen einen Sonderurlaub, schauen uns das an, zahlen uns das und fragen, wie es ist. Denn wir waren in den Niederlanden, in Deutschland, in Irland und auf meine Frage, wie ist denn da die Personalvertretung, Gewerkschaft organisiert? Ne? Die sind fast angesprungen. Wir haben keine Parteien, wir dienen den Kindern, den Schülern und den Lehrern. Aber doch nicht irgendeiner Partei. Und schauen Sie sich mal Österreich an. Da sind die Gewerkschafter nur die Handlanger der jeweiligen politischen Parteien. Ich bin sogar gelehrt worden, über 25 Jahre dabei. Ich habe es dann zum Glück überrissen, bin ausgetreten. Und das, wenn Sie es ändern wollen, dann schauen Sie, dass Sie diese Leute nichts mehr sagen lassen. Die sind die Hemmschuhe bei der Schulentwicklung, die sind die Hemmschuhe bei der neuen Lehrerausbildung und die sind die Hemmschuhe jeglicher schulischen Entwicklung. Und noch ein Beispiel, ich bin schon am Ende, noch was, Sie sehen es an konkreten Beispielen. Dort, wo die Gewerkschaft und Personalvertreter viel zu sagen haben, schauen Sie die AWA an, schauen Sie die ÖBB an, schauen Sie an zum Beispiel noch besseren Konsum, da hatten Sie am meisten zu reden, auch in den Aufsichtsräten. Wo sind diese Betriebe? Und das Gleiche passiert der Schule, wenn Sie nicht aufstehen und sagen, da mache ich nicht mit. Und schauen Sie noch eins an, weil wir reden hier von Zusammenarbeit. Ich habe es heute Nachmittag erlebt, ich bin seit der Früh im Büro gewesen, dann bespreche ich mein Projekt für die nächsten Jahre, jetzt bin ich da. Also mein Arbeitstag hat schon ein paar Stunden. Habe ich das Gleiche erlebt, Zusammenarbeit zwischen dem Gymnasium und der Mittelschule. Ja, wenn die Lehrer nicht reden können und die Personalvertreter das noch bekämpfen, wir sind da, da muss man aufhören. Wir reden vom Dialog oben, aber was tun die anderen? Und da kann die könnten gute Leute, so wie Sie, vieles positiv bewegen, aber nicht die erstarrten Gewerkschafter. Und man sieht ja, was passiert. Also wenn Sie was ändern wollen, ändern Sie das. Das ist der einfachste Weg. Das Schulsystem, glauben Sie mir, finde ich sehr, sehr gut. Da braucht man sich und vor allem, ich habe das Glück gehabt, im selben Jahr in Japan zu sein und in Amerika. Ich kann sagen, Gott schütze uns vor amerikanischen Verhältnissen. Dankeschön.
Ja. Dankeschön. Ich würde gerne in der Schlussrunde noch einmal ansetzen am Anfang und auch an der einen Wortmeldung im Sinne des Verabschiedens. Also es ist diese Dichte in der Schule, auch die Last, die manchmal empfunden wird, auch seitens der Lehrer und Lehrerinnen, wofür sie alles zuständig sind. Wenn Sie einen Punkt nennen müssten, von dem Sie sich verabschieden können, um auch ein bisschen mehr Platz zu schaffen für was Neues. Wovon würden Sie sich in aller Wertschätzung auch gerne verabschieden?
Betonung liegt auf aller Wertschätzung.
Genau, mit aller Wertschätzung. Ja? Damit Sie sich überhaupt verabschieden können. Zuerst Wertschätzung.
Also zuerst würde ich einmal nur, weil das jetzt zuletzt gekommen ist, aus meiner Sicht nur sagen, dass das, was jetzt mit den Gewerkschaften angesprochen worden ist, ja auch in einem anderen Zusammenhang zu sehen ist. Die haben eine andere Funktion, als Schulentwicklung zu betreiben. Und dabei kann man es auch belassen. Das ist natürlich nicht ihre Aufgabe. Das, was ich lassen würde, wenn es nach meinem persönlichen Befinden geht, ist so etwas wie der Stundentakt. Den würde ich gerne, würde ich meinen, dass das sehr oft ein tägliches Hindernis in vielen Schulen ist, den niemand wirklich missen würde. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt die Intention unterstreicht.
Ja?
Oder ob Sie Inhalte wissen wollen.
Ich habe nur eine Frage gestellt.
Ja, okay.
Ja, Gibt es was, wovon Sie sich verabschieden wollen können?
Ich würde mich gerne verabschieden wollen, den Lehrer, die Lehrerin in der Rolle des Beurteilenden zu sehen. Ich würde mir wünschen wollen, wenn ich es jetzt umdrehe, dass würde mich verabschieden wollen davon, dass Lehrer oder Pädagoginnen die einzigen sind, die eigentlich wissen, was ein Kind lernen soll. Und die das ein großes Geheimnis draus machen und dann wird man irgendwann einmal sehen, ob das Kind reüssiert hat oder nicht. Ich würde mir daher wünschen, mich von dem zu verabschieden und als neue Lernkultur wirklich einzuführen, dass gemeinsam mit LehrerInnen, SchülerInnen und auch noch mit so weit kann man gendern. Ja, ich habe von meinen Leiterinnen schon einen Preis für Gendern gekriegt. Also ich kann es auch da. Also, bleiben wir bei den Eltern. Inhaltlich wieder zurück. Dass LehrpädagogInnen mit den SchülerInnen und deren Eltern gemeinsam überlegen, was wäre der nächste Lernschritt? Woran kann ich feststellen, dass dieser Lernschritt vollzogen worden ist? Was muss ich als Lehrerin, Pädagogin vorbereiten, damit das überhaupt möglich ist für dieses Kind? Wann weiß ich, dass es erledigt ist? Wie kann ich es zeigen? Und was kann ich als nächstes wieder tun? Und ich würde mir wünschen, dass Schule aufhört, auf Dingen aufzubauen, die Kinder nicht können, sondern so weit runterzuschauen, was ist das Letzte, was ein Kind kann? Und nur darauf kann ich aufbauen und nicht immer mit denselben Methoden irgendwas zu trainieren, was man eh nicht kann. Von dem würde ich mich auch gerne verabschieden.
Also ich würde gern meinen Enkeln, so wie jetzt den Kindern von der Telefonwählscheibe, später mal erzählen, wie ihr Klassenzimmer ausgeschaut hat. Und die können sich das überhaupt nicht mehr vorstellen, weil in Schulen nämlich flexible Räume da sind, die so flexibel sind, dass man auch mit einem geringen Umbauaufwand von ungefähr 20 bis 30 Minuten gelegentlich ausnahmsweise dort einen Frontalunterricht machen kann, wenn man nachher wieder zusammenräumt.
Dank hier an den runden Tisch, dass Sie mit uns allen diskutiert haben. Herzlichen Dank an alle, die sich auch an der Diskussion beteiligt haben und natürlich auch an die, die zugehört haben. Und ich wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Abend und morgen um 9 Uhr geht es hier weiter.
Danke schön. Danke fürs Moderieren.